Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 46. Vers der 5. Sure, der Sure Mo'edeh.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah. وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Koranverses, der darauf hinweist, dass Jesus Christus die Tora, die richtungsweisend und geisterhellend für die vorausgegangenen Gläubigen war, nicht verwirft. Er und das richtungsweisende und geisterhellende Evangelium bestätigen die vorausgegangene Tora. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Nach den vorausgegangenen Propheten sandten wir Jesus, den Sohn der Maria, der die Tora, die vor ihm hinabkam, bestätigte. Ihm gaben wir das Evangelium, in dem Licht und Rechtleitung war, und das die Tora, in dem Licht und Ermahnung für die Gottesfürchtigen war, bestätigte.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastore.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Mittwoch, dem 7. Dezember 2022, gleich dem 16. Ausar 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Der umfangreiche Medienkrieg des Westens gegen Iran ist zum Scheitern verurteilt. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran verurteilt einseitige Sanktionen als politisches Druckmittel in Beziehungen zwischen Ländern. Iran. Informationsdienst zerschlägt mehrere mit Munawwarin verbundene Terrorzellen. Benny Gantz versetzt zionistische Armee in Alarmbereitschaft. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran verurteilt einseitige Sanktionen als politisches Druckmittel in Beziehungen zwischen Ländern. Iran hat erneut einseitige Sanktionen einiger Länder und deren Einsatz als politisches Druckmittel in den bilateralen Beziehungen verurteilt. Solche Sanktionen seien ein großes Hindernis für die internationalen humanitären Bemühungen, sagte Zahra Ershadi, die stellvertretende UN-Botschafterin Irans, am Dienstag bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung zu humanitären Hilfsangelegenheiten. Ershadi ergänzte, dass diese Sanktionen auch ein Nährboden für alle Arten humanitärer Krisen auf der ganzen Welt seien. In Bezug auf die anti-iranischen Sanktionen hob sie hervor, dass das Land enorm unter dem zusätzlichen Druck der rechtswidrigen einseitigen Sanktionen gelitten habe. Die stellvertretende Botschafterin Irans bei den Vereinten Nationen fügte hinzu, während unsere Region anfällig für verschiedene Naturkatastrophen wie Erdbeben, Dürren, Staub- und Sandstürme sowie Überschwemmungen ist, welche die Ressourcen erschöpfen, verringern die Sanktionen die Kapazitäten der Regierungen, mit Naturkatastrophen fertig zu werden. Sie äußerte außerdem die Besorgnisse Irans über die humanitäre Lage in Afghanistan, Syrien, Palästina und im Jemen und wies auf den massiven Zustrom flüchtender Afghanen in die Nachbarländer, insbesondere Iran, hin. Angesichts des nahenden Winters mahnte sie, dass sich die Situation der afghanischen Bevölkerung, insbesondere der Frauen, Mädchen und Kinder, weiter verschlechtere. Iran. Informationsdienst zerschlägt mehrere mit Munawwarin verbundene Terrorzellen. Die Kräfte des iranischen Informationsdienstes haben in den Provinzen Teheran, Isfahan und Kurdistan mehrere operative Zellen identifiziert und zerschlagen, die mit den terroristischen Munawwarin Mujahedin Khalq-Organisation MKO in Verbindung stehen. Das iranische Informationsdienstministerium gab dies am Dienstag in einer Erklärung bekannt und sagte, die Festnahme von Mitgliedern dieser terroristischen Zellen habe nach deren Verfolgung und Identifizierung stattgefunden. Im Rahmen einer Reihe von Koordinierungsoperationen in den Provinzen Teheran, Isfahan und Kurdistan seien 10 operative und unterstützende Munafirin-Elemente festgenommen worden. Das Ministerium teilte mit, diese Zellen hätten während der jüngsten, vom Ausland unterstützten Unruhen terroristische Anschläge und zahlreiche Mörserangriffe auf Verwaltungs-, Militär-, Polizei- und Wohnzentren durchgeführt und eine Atmosphäre der Angst und Unsicherheit verbreitet. Weiter hieß es, dass sie noch weitaus stärkere Operationen geplant hätten. Das iranische Informationsdienstministerium teilte weiter mit, dass die gesamten Aktivitäten dieser terroristischen Zellen unter der direkten Leitung des europäischen Hauptquartiers der Munafirin, MKO, in Albanien durchgeführt wurden und dass sie bei ihren Operationen sogar die erfahrenen und langjährigen Elemente dieser Terroristengruppe einsetzten, die in den 1980er Jahren von der Islamischen Republik begnadigt und umgesiedelt wurden. Die zu den Zellen gehörenden Waffen- und Ausrüstungsgegenstände wie Mörser, Granaten, Materialien und Geräte zur Herstellung von handgefertigten Granaten, Handfeuerwaffen und Molotow-Cocktails seien ebenfalls entdeckt und beschlagnahmt worden, so der Bericht des iranischen Informationsdienstministeriums. Benny Gantz versetzt zionistische Armee in Alarmbereitschaft. Der Kriegsminister des zionistischen Regimes ordnete der Armee an, auf die Möglichkeit ernsthafter Spannungen und Konflikte im Westjordanland und im Gazastreifen vorbereitet zu sein. Laut der Webseite von Palestine al-Yawm sagte Benny Gantz, dass die Möglichkeit für Umstände bestehe, die zu einem schweren Konflikt im Westjordanland oder im Gazastreifen führen könnten, dafür müsse die Armee bereit sein. Die Spannungen und Konflikte haben in den palästinensischen Gebieten, insbesondere im Westjordanland, in letzter Zeit zugenommen. Dutzende Palästinenser haben in den letzten Wochen bei Märtyrertod-Operationen gegen die Zionisten oder bei Konflikten den Märtyrertod erlitten. Am Dienstag griffen die zionistischen Militärs den Norden von Al-Khalil, Hebron, und das besetzte Al-Quds Jerusalem an, wobei sie mit palästinensischen Jugendlichen zusammenstießen. Sie verletzten Dutzende Palästinenser mit Metallgeschossen, Schallbomben und Tränengas. USA gegen Weiterleitung des Falls von Abu Akleh an ISDGH. Die USA haben sich dagegen ausgesprochen, dass der katarische Nachrichtensender Al Jazeera das zionistisch-israelische Regime vor dem Internationalen Strafgerichtshof ISDGH wegen der Ermordung ihrer Journalisten anklagt. Stunden nachdem Al Jazeera am Dienstag berichtete, dass man beim Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, ISDGH, einen Antrag auf Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung der Verantwortlichen für die Ermordung der palästinensisch-amerikanischen Journalisten gestellt habe, erklärte das US-Außenministerium, es lehne diesen Schritt ab. Wir sind in diesem Fall dagegen, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price am Dienstag vor Reportern und fügte hinzu, wir halten an unseren langjährigen Einwänden gegen die Untersuchung der palästinensischen Lage durch den ISDGH fest. Er fuhr fort, dass der ISDGH sich auf seine Kernaufgabe konzentrieren sollte und diese Kernaufgabe besteht darin, als Gericht der letzten Instanz bei der Bestrafung und Abstreckung von Gräueltaten zu dienen. Washington hat sich lange gegen palästinensisch geführte Bemühungen gewehrt, israelische Misshandlungen bei internationalen Gremien, einschließlich bei den Vereinten Nationen und dem Internationalen Strafgerichtshof aufzugreifen. Die 51-jährige Journalistin Abu Akleh wurde trotz ihrer Schutzweste mit der Aufschrift Presse am 11. Mai 2022 kaltblütig ermordet, als sie über einen israelischen Militärangriff in der besetzten Stadt Jenin im Westjordanland berichtete. Später wurde auch ihre Beisetzung von Militärs des israelischen Regimes angegriffen. Dieses Regime hat lediglich zugegeben, dass die Journalisten versehentlich durch Schüsse der Militärs getötet worden sei. Der Sender Al Jazeera teilte mit, es liegen Beweise vor, welche die Behauptung der israelischen Behörden, Abu Akleh sei in einem Kreuzfeuer getötet worden, widerlegten. Die Beweiskette legt nahe, dass die Journalisten durch einen gezielten Angriff von israelischen Militärs erschossen wurde. Tel Aviv besteht darauf, dass es weder eine strafrechtliche Untersuchung des Falls einleiten, noch bei einer solchen relevanten Untersuchung kooperieren wird. Damaskus lehnt Treffen zwischen Assad und Erdogan ab. Laut einem hochrangigen Mitglied der regierenden türkischen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung, AKP, hat Damaskus einen Antrag Ankaras auf ein Treffen zwischen dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad und seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan nach mehr als einem Jahrzehnt erbitterter Feindschaft seit dem Ausbruch des Syrien-Konflikts abgelehnt. Orhan Miroglu sagte der russischen Nachrichtenagentur Sputnik, dass Syrien beabsichtige, das Treffen auf die Zeit nach den türkischen Präsidentschaftswahlen am 18. Juni 2023 zu verschieben. Am Freitag berichtete die Nachrichtenagentur Reuters, dass sich der syrische Präsident trotz der Vermittlungsbemühungen Russlands gegen ein Treffen mit seinem türkischen Amtskollegen gewehrt habe. Laut einer syrischen Quelle, auf der der Reuters-Bericht basiert, glaubt Damaskus, dass ein solches Treffen Erdogan vor den türkischen Wahlen im nächsten Jahr unterstützen könnte. Die Quelle sagte, dass es vor der bevorstehenden türkischen Präsidentschaftswahl keine Annäherung geben werde. Warum Erdogan den Sieg umsonst geben? Er fügt hinzu, dass Syrien auch den Vorschlag eines Außenministertreffens abgelehnt habe. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vor kurzem gesagt, eine Normalisierung der Beziehungen zum krisengeschüttelten Syrien sei möglich. Ankara brach seine Beziehungen zu Damaskus im März 2012 ab. Ein Jahr nachdem die von der Türkei, Saudi-Arabien, den USA und ihren Verbündeten unterstützten terroristischen Milizen eine Offensive gegen Syrien begonnen hatten. Jemen fordert VAE auf, sich umgehend von Socotra zurückzuziehen. Ein hochrangiger Verantwortungsträger der jemenitischen Regierung der Nationalen Rettung hat die Vereinigten Arabischen Emirate VAE vor der illegalen Präsenz ihrer Streitkräfte auf der strategischen Insel Socotra gewarnt und Abu Dhabi aufgefordert, ihre Söldner unverzüglich von dort abzuziehen. Der stellvertretende Außenminister des Jemen, Hussein al-Azi, sagte am Dienstag in einem Beitrag auf Twitter, Socotra liegt im Herzen von 40 Millionen Jemeniten und die VAE müssen so schnell wie möglich evakuieren und abreisen. Beobachter sind der Ansicht, dass diese Nachricht eine Warnung ist, dass die jemenitischen Streitkräfte jederzeit Söldner der Vereinigten Arabischen Emirate angreifen und Socotra befreien könnten. Socotra ist die Heimat von rund 60.000 Menschen und liegt im Golf von Aden. Die rohstoffreiche Insel hat ein einzigartiges Ökosystem und liegt nahe zur strategischen Meeresstraße Bab al-Mandeb. Bereits Mitte September letzten Jahres berichtete die jemenitische Nachrichtenagentur unter Berufung auf lokale Quellen, dass die Rote Kreuz-Gesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate einen Vertrag mit dem Regime in Tel Aviv unterzeichnet habe, um ein Geheimdienstzentrum für die israelische Luftwaffe am Flughafen in Socotra zu erreichen. Die französischsprachige Newsseite J-Forum teilte im August 2020 mit, dass Israel in Zusammenarbeit mit den Vereinigten Arabischen Emiraten plane, Informationsstützpunkte auf der Insel Socotra zu errichten. Der Zweck der Stützpunkte besteht dem Bericht zufolge darin, die von Saudi-Arabien geführten Streitkräfte, die einen Krieg gegen den Jemen führten, elektronisch zu überwachen. Das israelische Regime und die Vereinigten Arabischen Emirate treffen derzeit alle logistischen Vorbereitungen für die Einrichtung von Geheimdienstbasen, um Informationen aus dem gesamten Golf von Aden zu sammeln, einschließlich der Bab al-Mandeb-Straße und dem Süden des Jemen, der unter der Kontrolle von Streitkräften steht, die von den Vereinigten Arabischen Emiraten unterstützt werden, heißt es in dem Bericht. Socotra war eine Quelle von Spannungen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien, die um die Kontrolle über die rohstoffreiche Insel gekämpft haben. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch bei Temperaturen um 3 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 0 Grad, Mashhad minus 3 Grad, Isfahan 4 Grad, Shiraz 6 Grad und Bandarabas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Bia ta gul barafshanim. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Moral islamisch gesehen. Bleiben Sie dran!
Moral islamisch gesehen.
Nachdem wir uns im Laufe von einigen Teilen der Wirtschaftsethik im Islam gewidmet haben, soll es ab jetzt um die politische Ethik gehen. Eine der Grundlagen dieser Debatte ist das Bündnis der Religion mit der Politik. Von daher, dass die Menschheit bittere und unangenehme Erinnerungen aus der Welt der Politik hat, taucht jedoch als erstes im Geiste die Frage auf, kann es denn überhaupt zwischen Religion und Politik eine Verbindung geben? Diese Frage kommt von daher, dass es in der Welt der Gottesreligionen so viel Reinheit und Tugenden und hohe moralische und menschliche Werte gibt, während in der Welt der Politik hingegen nichts von moralischen und menschlichen Tugenden zu spüren ist. Nicht nur das, es ist eine Welt voller Heimtücken, Unterdrückung, Entrechtung, Benachteiligung, Hässlichem, Anschüren von Krieg und Streben nach Macht. Wie also kann es da ein Bündnis zwischen Religion und Politik geben? In der Tat scheint es angesichts unserer Kenntnis von den willkürlichen Gewaltherrschern ganz logisch zu sein, dass Religion und Politik nichts miteinander gemeinsam haben. Fassen wir jedoch die politische Welt ins Auge, welche der Koran und der unversehrte Islam des Propheten Mohammed salawatullah alaih definieren, gehören Politik und Religion unzertrennbar zusammen. Dann haben wir nämlich eine politische Welt vor uns, die auf der Gerechtigkeit und Freiheit, Brüderlichkeit, Gleichstellung und Menschenliebe fußt. Es ist eine Welt, in der die Kultur der inneren Reinheit und der Tugenden das Klima in der Gesellschaft bestimmen. Nachdem Imam Ali, Friede sei mit ihm, auf Drängen des Volkes das Kalifat akzeptiert hatte und Herrscher über das große islamische Reich geworden war, sah Ibn Abbas ihn einmal seine Schuhe flicken und wunderte sich sehr darüber. Imam Ali, Friede sei mit ihm, fragte ihn: »Was meinst du, wie viel dieser Schuh wert ist?« Ibn Abbas antwortete: »Nichts.« Da sagte der Imam: »Dieser alte, verschlissene Schuh ist für mich mehr wert als das Regieren über euch, es sei denn, ich kann durch das Regieren eine Gerechtigkeit herstellen und ein Recht, das verletzt wurde, verteidigen oder ein Unrecht beseitigen.« Nahjul Balagha 33. Der Prophet hatte Ali als seinen Nachfolger und den Vorsteher der muslimischen Gemeinde vorgestellt, aber nach seinem Verscheiden hatten andere unter sich einen Statthalter bestimmt und Alis Recht auf die Statthalterschaft war vor ihnen übergangen worden. Als schließlich das Volk Ali, Friede sei mit ihm, drängte, das Kalifat zu übernehmen, weil es unzufrieden geworden war, stellte Ali klar, dass er die Verwaltung der Muslimgemeinde nur übernimmt, um den Unterdrückten und Entrechteten zu dienen. Er sagte in der Rede 3 nach Jul Balagha: »Wenn nicht die vielen Menschen auf dem Schauplatz erschienen wären und der Aufstand des Volkes mir nicht den letzten Beweis geliefert hätte, so dass keine Entschuldigung mehr für mich bestand, und wenn Allah den Gelehrten nicht aufgetragen hätte, dass sie die Übersättigung der Ungerechten und den Hunger der Unterdrückten nicht hinnehmen sollen, würde ich die Zügel des Kalifats auf seine Schultern abwerfen und wie am ersten Tag, wo ich zur Wahrung des Islams und der Einheit der islamischen Gemeinde auf mein selbstverständliches von Gott verliehenen Recht verzichtet habe, mich zurückziehen.« Trotz aller Aufklärung haben einige oberflächlich denkende Scheinheilige, die meinten, dass Religion und Politik nicht zusammengehören, die Notwendigkeit der Bildung einer islamischen Regierung angezweifelt und gedacht, für die Durchführung der islamischen Gesetze sei keine solche Regierung erforderlich. Aber Imam Ali, Friede sei mit ihm, setzte ihre abwegigen Ansicht folgende Worte entgegen: Es ist richtig, dass nur Gott herrscht, aber die Gesetze Gottes müssen von Hand rechtschaffener Menschen durchgeführt werden. Die Menschen müssen außerdem, so gebietet es die Vernunft, einen Gebieter haben, ob einen guten oder schlechten. Denn dank einer Regierung kann ein gläubiger Mensch sich für Gott einsetzen und ein Ungläubiger kann auch seinen weltlichen Nutzen erzielen und die Angelegenheiten der Gesellschaft werden durch die Regierung geregelt, welche Steuern eintreibt und Feinde bekämpft. Und die Straßen werden sicher, und das Recht der Schwachen wird bei den Reichen geholt, so dass die Rechtschaffenen Sicherheit und Ruhe finden und sich von ihnen und den Schlechten befreien können. Nach Joel Ballare, Predigt 4. Ein anderer herausragender Aspekt der islamgerechten Politik besteht darin, dass Dirigenten und Bürger beidseitige Rechte haben, die beachtet werden müssen. Damit bildet die islamisch gestaltete Politik einen deutlichen Gegensatz zu der Methodik von Gebietern und Diktatoren, die wegen ihrer eigenen Interessen ihre Bürger wie Sklaven behandeln. In diesem Zusammenhang hat Imam Ali in der Ansprache 216 im Nahjul Balagha gesagt: Denn der Untertan kann nicht rechtschaffen sein, wenn die Herrscher nicht rechtschaffen sind, und die Herrscher können nicht rechtschaffen sein, ohne die Redlichkeit der Untertanen. So, wenn dann die Untertanen das Recht des Herrschers erfüllen, und wenn der Herrscher ihnen ihr Recht erfüllt, dann wird das gegenseitige Recht geehrt, die Wege der Religion werden begradigt, die Symbole der Gerechtigkeit aufgerichtet, und die richtigen Verfahrensweisen gehen ihren Weg. So werden damit die Zeiten besser, die Beständigkeit des Staates wird ersehnt und die ehrgeizigen Hoffnungen der Feinde werden enttäuscht werden. Einer der wichtigsten Rückhalte für die Erfüllung der Rechte von Bevölkerung und Regierung ist darin zu sehen, dass die Regenten keine Opportunisten sind, denn dann werden sie sich nicht daran halten, das Recht zur Geltung zu bringen und die Rechte der Allgemeinheit missachten. Daher hat Imam Ali, Friede sei mit ihm, an seinen Befehlshaber in Aserbaidschan in einem Brief, dem Brief 5 nach Joel Ballare, wie folgt geschrieben: Wahrlich, dein Amt ist kein Leckerbissen für dich, sondern es ist ein auf dir lastendes Anvertrautes, und du wurdest als Hüter eingesetzt von denen, die über dir stehen. Es steht dir nicht zu, dass du willkürlich herrschst.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Huru Spand mit dem Titel Khastam, auf Deutsch Ich bin müde.
Khastam az in zendegi ke mano vel karde آرزوهای من دیوونه رو زده باطل کرده خستم بی تو از آدمای شهر کاش تو بودی دستات منو آرومم میکرد بس جون هر دومون خسته شدم از این شبا کم نشو زندگیم داغون شدم برگرد بیا مگه میشه اون روزا رو تو الان یادت بره مگه آدم عشقشو میتونه عذابش بده بس جون هر دومون خسته شدم از این شبا کم نشو زندگیم داغون شدم برگرد بیا مگه میشه اون روزا رو تو الان یادت بره مگه آدم عشقشو میتونه عذابش بده آدم شد کسی که تو پا گذاشتی رو گلوش آخر مار پس زدی عشقشو نموندی پلوش فرداش تموم روزایی که با تو گذشت حرف داشت این دلی که ندیدی آروم شکست بس جون هر دومون خسته شدم از این شبا کم نشو زندگیم داغون شدم برگرد بیا مگه میشه اون روزا رو تو الان یادت بره مگه آدم عشقشو میتونه عذابش بده بس جون هر دومون خسته شدم از این شبا کم نشو زندگیم داغون شدم برگرد بیا مگه میشه اون روزا رو تو الان یادت بره مگه آدم عشقشو میتونه عذابش بده
مسعود جهانی، مهدی دارابی، هوروشمند.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag mit dem Titel Der umfangreiche Medienkrieg des Westens gegen Iran ist zum Scheitern verurteilt. Weiterhin guten Empfang. Im Cyberspace ist der Umfang der Verbreitung von Lügen und Gerüchten und der Veröffentlichung manipulierter, brutaler und provokativer Bilder und Videos gegen die Islamische Republik Iran viel größer, weil dort niemand eine direkte Verantwortung übernimmt. Heutzutage sind die Massenmedien eines der wichtigsten Werkzeuge westlicher Regierungen, insbesondere der USA, um ihre illegitimen Interessen in der Welt zu sichern und sogar Regierungen zu stürzen. Farbrevolutionen gehören zu den Beispielen für den Missbrauch medialer Macht, um Regierungen zu stürzen, die sich gegen die USA stellen. Dieser Definition zufolge ist die Islamische Republik Iran, die sich der hegemonialen Politik der USA und der Besatzungspolitik des zionistischen Regimes in Palästina widersetzt und die unterdrückten Völker unterstützt, definitiv das wichtigste Ziel der westlichen Medien, um die Islamische Republik zu stürzen oder zumindest ihre Macht zu schwächen. Gleich nach dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran im Jahr 1979 begann eine umfangreiche Propaganda gegen die Islamische Republik und das iranische Volk. In den letzten 15 Jahren haben diese Aktivitäten zugenommen und sind koordinierter geworden. Mehr als 360 persischsprachige Fernsehsender versuchen heute, den Lebensstil und die religiösen Überzeugungen der Iraner zu ändern und ihnen und der Welt ein dunkles und verzerrtes Bild von der Situation ihres Landes zu zeigen. Diese Netzwerke agieren auch im Cyberspace und bieten ihre Programme im Web an. Auch im Internet gibt es eine umfangreiche Propaganda gegen Iran, und zwar auf verschiedene Weise, wie durch Texte, Fotos, Audios und Videos. Man kann sagen, dass dieses große Maß an Propaganda gegen ein Land weltweit beispiellos ist. Wann immer es in den vergangenen Jahren in Iran zu den kleinsten Zwischenfällen und Unruhen kam, haben die gegen die Islamische Republik Iran gerichteten persischsprachigen Sender und Netzwerke umfangreiche Propaganda gegen Iran gemacht und versuchten, unter anderem Gewerkschafts- und Wirtschaftsproteste der Bevölkerung größer darzustellen oder sie in eine andere Richtung zu lenken und diese Proteste, die es in allen Ländern gibt, für ihre unrechtmäßigen Zwecke auszunutzen. Am 16. September 2022 führte der Tod von Mahsa Amini in Polizeigewahrsam zu einer großen Betroffenheit der Menschen in Iran. Nur wenige Stunden später behaupteten ausländische persischsprachige Sender, ohne Beweise oder Gründe vorzulegen, dass sie infolge von Polizeigewalt gestorben sei. Einige Leute, die dieser Nachricht glaubten, begannen mit Demonstrationen in mehreren Städten. Obwohl die Videos der Überwachungskameras der Polizei sowie die ausführlichen Untersuchungen von Fachärzten zeigten, dass der Tod von Frau Amini auf ihre Krankengeschichte zurückzuführen war und ihr kein Schaden zugefügt wurde, ignorierten die gegnerischen Medien diese Tatsache und versuchten ihre Mission, das heißt die Verschleierung von Tatsachen, Lügenverbreitung und Anstiftung zu Unruhen in Iran, zu erfüllen. Bei diesem beispiellosen Propagandaangriff, der wegen des Todes eines iranischen Staatsbürgers erfolgte, arbeiteten allerlei Plattformen der Massenkommunikation, die darauf abzielten, die Islamische Republik zu stürzen oder das Land zu teilen, in perfekter Koordination miteinander und gaben sich gegenseitig Deckung. Unterdessen spielen BBC Farsi, das der britischen Regierung gehört, der Sender Iran International, der von der saudischen Regierung verwaltet und finanziert wird, und der Sender Manoto, der ebenfalls aus England ausgestrahlt wird, eine herausragende Rolle bei der Aufwiegelung der Menschen zu Protesten und Gewalt. In dieser Zeit haben diese Netzwerke das Prinzip der Medienneutralität völlig ignoriert und mit all ihren Möglichkeiten einen Propagandaangriff gegen Iran begonnen. Durch die Verbreitung falscher und übertriebener Nachrichten und Berichte über die Demonstrationen in Iran versuchten sie, die Menschen zur Teilnahme an Protestkundgebungen zu ermutigen und Iran als instabil darzustellen. Tausende Fotos und Videos der Proteste wurden gezeigt. Viele davon waren Wiederholungen oder gehörten zu Demonstrationen in anderen Ländern in früheren Jahren. Dieser Psychokrieg war im Cyberspace noch intensiver. Wegen der Möglichkeit, anonym zu bleiben und keine Verantwortung übernehmen zu müssen, war der Umfang der Verbreitung von Lügengeschichten und Gerüchten und die Veröffentlichung manipulierter, brutaler und provokativer Bilder und Videos gegen die Islamische Republik Iran dort viel größer. Die Verfolgung der Herkunft von Tweets, Kommentaren, gefälschten persönlichen Konten und Inhalten, die gegen Iran produziert wurden, zeigte, dass sie in Zentren erstellt wurden, die für Cyberaktivitäten gegen Iran eingerichtet wurden. Und zwar in den besetzten palästinensischen Gebieten Saudi-Arabien und dem Hauptquartier der terroristischen Munafiqin, MKO, in Albanien. So räumte beispielsweise der US-Sender CNN vor nicht allzu langer Zeit ein. Analysen zeigen, dass ein Hashtag namens Mahsa Amini 52 Millionen Tweets erhalten hat. Laut Analysten weist eine Überprüfung einiger dieser Tweets darauf hin, dass die Kampagnen manipuliert wurden und möglicherweise Roboter daran beteiligt sind. Analysen zeigen, dass jene, die die Hashtags im Zusammenhang mit den Protesten seit Beginn der Unruhen getweetet haben, eine beträchtliche Anzahl neuer Konten erstellt haben. Die Propagandaangriffe gegen Iran unter dem Vorwand des Todes von Mahsa Amini und im Anschluss daran die Vorwürfe über eine Verletzung von Frauenrechten in Iran erfolgt, obwohl laut zahlreichen Dokumentationen iranische Frauen nach der Islamischen Revolution zunehmend in verschiedenen Bereichen wie Bildung, Gesundheit, Soziales aktiv sind und viele bürgerliche Freiheiten genießen. Auf der anderen Seite ignorieren genau diese Medien die Ermordung vieler Frauen im Westen, insbesondere in den USA, durch die Polizei. Wenige Tage vor dem Tod von Mahsa Amini, die iranisch-kurdischer Abstammung war, stürzte sich eine andere kurdische Frau, die von einem Mann missbraucht worden war, aus dem Fenster und starb. Aber auch hier zeigten die Medien, die behaupteten, die Rechte der Frauen zu verteidigen, kein Interesse für diese Nachricht. Auch die Tötung von etwa 25 Schulmädchen in Afghanistan bei einem terroristischen Anschlag erregte die Aufmerksamkeit der persischsprachigen Medien nicht, und sie konzentrierten sich nur auf Propaganda gegen Iran. Diese Doppelmoral zeigt, dass die Verteidigung der Frauenrechte nur ein Vorwand für diese Medien und ihre Regierungen ist, sich der Islamischen Republik entgegenzustellen. Als einige Tage nach dem Tod von Mahsa Amini klar wurde, dass die ausländischen Medien unter diesem Vorwand versuchten, Spannungen und Unruhen zu schaffen und sogar die Teilung Irans unterstützten, verzichteten die wenigen Teilnehmer an den Versammlungen darauf, die Proteste fortzusetzen. Um das Image der Islamischen Republik Iran zu zerstören und die Menschen zu ermutigen, weiter zu protestieren, verbreiteten diese Medien jedoch viele gefälschte Nachrichten, Bilder und Videos im Fernsehen und im Cyberspace. Zu ihren Taktiken gehörte die Verbreitung falscher Nachrichten über die Ermordung mehrerer Mädchen, von denen einige noch lebten, und mehrere andere an anderen Orten aufgrund von Selbstmord und Krankheit gestorben waren. Die Menschen zeigten sich jedoch nicht interessiert. Die Realität, die in Iran stattfand, war die Führung verstreuter und kleiner Unruhen durch einige Leute, die im Voraus ausgebildet wurden und extrem gewalttätig und aggressiv waren und viel Schaden an öffentlichem und persönlichem Eigentum anrichteten. Neben kalten Waffen hatten sie sogar teilweise auch Schusswaffen. Aber die ausländischen Medien und der Cyberspace stellten diese Proteste als groß und umfassend dar und behaupteten, dass ihre Aktionen eine Reaktion auf das gewalttätige Verhalten der iranischen Sicherheitskräfte seien. Die iranische Polizei und die Sicherheitskräfte übten jedoch gegenüber diesen militanten Menschen die höchste Toleranz und griffen nur dann ein, wenn sie das Leben und Eigentum anderer bedrohten. Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans, würdigte die Polizei und die Sicherheitskräfte und bezeichnete in einer Stellungnahme zu diesen Vorfällen die Rolle des Volkes bei der Vereitelung der Verschwörungen als wichtig und sagte: Natürlich ist das iranische Volk auch diesmal, wie schon bei früheren Vorfällen, stark in der Szene erschienen. Und so wird es auch in Zukunft sein. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.